Iris, für diese lebendige Moderation. Ich dachte gerade, wer jetzt heute Morgen noch nicht so ganz frisch war, der ist es jetzt. Das ist eine echte Gabe, Freude so rüberzubringen und uns mit reinzunehmen. Also ich freue mich, dass du das heute Morgen gemacht hast. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es wieder in die Hand nehme. Aber es ist rot. Vielleicht ist die Batterie leer? Schon wieder. So, wir starten. Schön, dass ihr da seid. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das jetzt gerade schon spüren durften, dass du da bist und dass wir mit deinem Rückenwind in diesen Tag gehen dürfen. Und ich danke dir für jede einzelne Frau, die jetzt hier ist heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du Begegnung schenkst mit dir, mit dem Lebendigen. Und ich danke dir dafür, wo wir das erlebt haben, schon an diesem Wochenende, wo du uns begegnet bist und wo wir staunen über dich und über deine Liebe. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du redest. Und ich bitte dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und dass du unser Herz aufmachst für dein Wort. Amen. Esther ist 15 Jahre alt, als sie von der unheilbaren Krebserkrankung ihres Vaters erfährt. In dieser Zeit fängt sie an, intensiv zu beten. Mit ihren beiden Geschwistern trifft sie sich regelmäßig auf dem Dachboden des Hauses und dort beten die drei Teenager inständig, dass ihr Papa nicht sterben soll. Als ihr Vater dann trotzdem stirbt, stürzt die Teenagerin in eine tiefe Verzweiflung. Sie rutscht in eine handfeste Sinnkrise, verliert total den Halt und beschließt, die Sinnlosigkeit des Lebens einfach hinzunehmen. Es gehen viele Jahre ins Land und Gott, zu dem sie damals auf dem Dachboden so intensiv gebetet hat, der spielt in ihrem Leben keine Rolle mehr. Den Kinderglauben von damals, den hat sie einfach über Bord geworfen. Einige Jahre später passiert eine Wende. Und diese Wende passiert gar nicht durch ein besonders spektakuläres Ereignis. Es sind vielmehr ganz leise Töne in ihrem Leben, die sie aufhorchen lassen. Durch ganz unterschiedliche Erlebnisse in ihrem Alltag wird Esther bewusst, dass es trotz so viel Leid und so viel Schmerz eine Wahrheit gibt und dass es Liebe gibt und dass es Schönheit gibt. Und sie spürt in ihrem Leben eine unerklärbare Wirklichkeit und ahnt, dieser Gott, den sie vor vielen Jahren abgehakt hat, der ist wirklich da. Und so ganz und gar kann sie das nicht erklären, aber sie spürt etwas von seiner Zuwendung und Kraft. Und so beginnt die Suche nach diesem Gott, als sie junge Frau ist, noch einmal ganz, ganz neu. Und Esther ringt um Wahrheiten. Und sie fragt, was trägt denn im Leben wirklich, was gibt Halt? Sie benennt ihre Zweifel und auch ihre Verzweiflung. Und sie äußert so richtig ihre Wut. Auch ihre Wut gegenüber Gott, der ihr ihren Papa doch viel zu früh genommen hat. Und sie fängt an und hinterfragt religiöse Strukturen. Und in all dem erfährt sie Gott ganz neu und intensiv und sie findet in eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ihr Glaube wird noch einmal auf die Probe gestellt, als auch ihr Bruder im Alter von 23 Jahren an Krebs erkrankt und kurze Zeit später stirbt. Stürmische Zeiten in Esthers Leben. Das, was ich euch gerade erzählt habe, ist die Geschichte von Esther Maria Magnes. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Sie hat ihren größten Lebenssturm in einem Buch aufgeschrieben. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Buch. Ich habe es dieses Jahr im Frühjahr erst in die Hände bekommen und gelesen. Und mich hat ihre Geschichte tief, tief beeindruckt. Das Buch heißt Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung. Also es lohnt sich, das mal zu lesen. Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung. Esthers Geschichte ist eine von unzähligen Geschichten über stürmische Lebenszeiten. Und wir haben gestern Abend so viel davon gehört, von stürmischen Lebenszeiten. Und das ein oder andere geht uns noch nach. Und das, was mir noch nachgeht, ich habe gestern Abend im Bett noch drüber nachgedacht und musste selber lachen dann ein bisschen. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, ob Gott vielleicht sogar Ohrringe trägt. Weil wenn er so sehr darauf bedacht ist, dass man seine Ohrringe immer wieder findet. Ich bin gespannt, wenn ich ihn sehe. Vielleicht, wer weiß, also keine Ahnung, ob Gott vielleicht so viel Humor hat und Ohrringe trägt. Aber wenn er das doch schon schafft, wenn er Ohrringe finden lässt, wie... Ist zu laut? Okay. So, könnt ihr mich noch verstehen? So, wir probieren es nochmal. Ist besser? Okay. Also wenn Gott so viel Humor hat, dass er Ohrringe immer wieder finden lässt, dann ist er noch viel größer, um all die anderen Dinge zu bewältigen. Was die Geschichten gestern Abend aber deutlich gemacht haben, ist, dass stürmische Lebenszeiten uns immer herausfordern, dass sie uns zum Teil an unsere Grenzen bringen können und auch, dass Lebensstürme uns verwundbar machen. Lebensstürme können aus Optimisten, die eigentlich fröhlich durchs Leben gehen, wenn sie lange anhalten, auch Pessimisten machen. Und sie machen uns so sehr bewusst, dass eben nicht wir alles im Griff haben und dass wir nicht alles regeln können. Manche Stürme rauben uns sogar die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft. Und manchmal wirbelt so ein Sturm tatsächlich ja auch die Frage auf, wo ist Gott mitten in den Stürmen meines Lebens? Menschen, die bisher ohne ihn gelebt haben, die fühlen sich in stürmischen Zeiten darin bestätigt zu sagen, ich habe es euch ja immer gesagt, es kann keinen Gott geben. Und andere, die mit Jesus vielleicht schon unterwegs sind, kommen vielleicht auch in einem Sturm mal an den Punkt und fragen, Jesus, wo bist du denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie es jedem von euch jetzt so gerade persönlich geht. Manche Geschichten habe ich gehört und ich muss sagen, die haben mich tief berührt und dann auch ein Stück weit denken lassen, wie gut geht's mir, wenn ich sehe, was manche bei euch zu tragen haben. Und deshalb möchte ich euch umso mehr einladen, mit mir heute Morgen drüber nachzudenken, was trägt denn wirklich in stürmischen Zeiten. Und ich lade euch auch dazu ein, mal über eure Zweifel und eure Fragen nachzudenken, so wie Esther Maria Magnus das getan hat. Weil ich glaube, da wo wir anfangen, wirklich auch mal zu zweifeln und zu hinterfragen, da beginnt noch mal ein bisschen tiefer wirklich die Suche nach Gott und nach dem, was trägt. Also das darf man zulassen. Wir tauchen ein in die biblische Sturmgeschichte von dem Asaf, Psalm 73. Bei Sturmgeschichte denkt man ja erstmal so an Geschichten Jesus auf dem See und die Jünger in Not. Das sind so die klassischen Sturmgeschichten. Aber meine Lieblingssturmgeschichte ist tatsächlich der Psalm 73. Die Geschichte von dem Asaf. So ganz viel erzählt uns die Bibel ja nicht von ihm. Also da können wir immer noch so ein bisschen spekulieren, was er wohl gewesen ist. Er wird im Buch der Chronik erwähnt. Es wird da auch erwähnt, dass er mit dem David zusammen die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Wir wissen, dass er Levit war, also zum Priesterstamm gehört hat. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er in einer, wir würden heute sagen, frommen Familie groß geworden ist. Das heißt, dass er von Kindesbeinen an irgendwie den Gott Israels auch gekannt hat und das mit der Muttermilch aufgesogen hat. Als junger Mann ist dieser Asaf nun am Tempel der Sänger. Und heute würden wir sagen, wenn es damals schon eine Worship-Band gegeben hätte in Jerusalem am Tempel, dann wäre er der Worship-Leiter gewesen. Also so stellen wir uns das jetzt einfach mal vor. Das heißt, dieser Asaf, der war es gewöhnt, Gott zu loben und Leute mit reinzunehmen in den Lobpreis. Er hat erzählt, wie groß Gott ist, der Gott Israels. Und einen kleinen Schatz von diesen Lobliedern, die findet ihr im Buch der Psalmen. Insgesamt 12 Psalme gehen auf den Asaf zurück. Und ich glaube, der wohl bekannteste ist der Psalm 73. Und den lese ich uns jetzt einmal vor. Also ich habe jetzt hier Basisbibelübersetzung, wenn ihr mitlesen wollt. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Um ein Haar hätte ich den Halt verloren. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Sie leiden ja offenbar keine Schmerzen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht. Und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie spotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen den Mund auf bis zum Himmel und lassen auf der Erde ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen: Wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin, so leben die Frevler. Alle Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen. Ja, umsonst behielt ich ein reines Herz und wusch in Unschuld meine Hände. Denn die Sorgen blieben mir Tag für Tag. Jeden Morgen war für mich eine Strafe. Wenn ich gesagt hätte, ich will so reden wie sie, dann hätte ich die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. So dachte ich nach, um das zu verstehen. Doch es war mühselig in meinen Augen. Schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen und begriff, welches Ende die Frevler erwartet. Ja, du hast sie auf glatten Grund geführt und sie auf ihre Täuschung hereinfallen lassen. Ganz plötzlich kam für sie das Entsetzen. Schlagartig fanden sie ein schreckliches Ende, wie bei einem Traum, dem ein böses Erwachen folgt. Und wenn sie dann erwachen, Herr, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wenn mein Herz verbittert ist und mich die Nieren stechen, dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und stehe vor dir wie ein Ochse vor dem Berg. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel? Bei dir zu sein, ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und meine Seele vergehen, bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ja, wer sich von dir entfernt, der wird umkommen. Wer sich von dir abwendet, den vernichtest du. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gerne erzählen. Habt ihr so ein bisschen gespürt, wie der Sturm da tobt in dem Leben von dem Asaf? Wenn man die Verse hört, dann ist man geneigt zu fragen, zumindest mir ging das lange so, dass ich gedacht habe, ich würde ja jetzt schon gern wissen, was da los ist in seinem Leben, weil das wird ja in diesem Psalm gar nicht erzählt. Also was ist da die Katastrophe bei dem Asaf? Jetzt können wir spekulieren, ob das vielleicht eine Krankheit war, die in sein Leben gekommen ist, oder ob er tatsächlich von Menschen angefeindet wurde. Wir erfahren es nicht. Aber was wir wissen oder was wir ahnen können, ist, dass sein Leben ziemlich aus den Fugen geraten ist. Sturm, soweit das Auge reicht. Und die Not und die Verzweiflung, die sind sogar so groß, dass er das körperlich spürt und dass er seelisch am Ende ist. Jeden Tag aufs Neue empfindet er Not und Elend. Und gleichzeitig sieht er, wie es den Menschen, die ohne Gott leben, offensichtlich richtig gut geht. Dass die sogar noch lästern und dass sie behaupten, dass es Gott wahrscheinlich gar nicht gibt. Das muss man wissen zum Verständnis dieser Verse. In der Zeit, als Asaph gelebt hat, galt Wohlergehen als ein Beweis dafür, dass das ein gottgefälliges Leben ist. Und dementsprechend war Leid und Unglück galt eher als Strafe Gottes. Und deshalb fragt sich dieser Asaph, wie passt das denn alles zusammen? Er versteht Gott schlichtweg nicht mehr und er versteht auch nicht die Welt um ihn herum. Es ist für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ein Mensch, der sich nach Gottes Ordnung und Geboten hält, wie es dem so ergehen kann und dem anderen, die nicht nach Gott fragen, viel besser. Und ich staune wirklich, wenn ich diesen Psalm lese, wie ehrlich dieser Asaph eben auch diese Gefühle benennt, wie er Neid ausspricht. Neid auf die Menschen, denen es anscheinend immer gut geht, die reich sind und das Leben im Überfluss genießen, die anscheinend nichts wissen von Nöten und Sorgen, die den Menschen so plagen können, die angeben und prahlen und meinen, sie könnten sich selbst aufspielen wie Gott. Und deshalb fragt der Asaph sich, macht es denn überhaupt noch Sinn, an diesem Gott festzuhalten? Ich glaube, Asaph hat sich ein Stück von Gott vergessen gefühlt. So sehr, dass er kaum noch klar denken kann. Und er ringt in der Tiefe, so wie diese Esther, ringt er um Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen. Und er steht sogar in der Gefahr, seinen Glauben über Bord zu werfen. Stürmische Zeiten. Aber wenn wir aufmerksam lesen, dann wissen wir oder dann lesen wir, es gibt auch wie bei dieser Esther eine Wende in diesem Psalm. Und die geschieht auch überhaupt nicht spektakulär, sondern eher in der Stille im Verborgenen. Es sind die leisen Töne, die Asaph plötzlich aufhorchen lassen. In Vers 17 heißt es, schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen. Und ich stelle mir das vor, wie dieser Asaph völlig erschöpft sich vielleicht mit letzter Kraft zum Tempel hinschleppt. Ich stelle mir das vor, wie er da in der Bank hockt, voller Schmerz und Verzweiflung. Und da ist nur noch Stille, nur Stille. Und in der Stille schenkt Gott ihm einen heiligen Moment. Und es ist gerade so, als ob man das Gefühl hat, sein Herz fängt an, in einen ruhigeren Takt zu kommen. Und so langsam sortieren sich seine Gedanken. Er ahnt etwas von Gottes Wirklichkeit, trotz allem Leid und aller Stürme. Und so wie Esther Maria Magnus spürt er die Wirklichkeit Gottes mitten im Sturm. Und es ist gerade so, als ob Gott ihm die Augen öffnet und ihm nochmal eine ganz neue Sicht auf sein Leben schenkt. Und als ob er ihm zuflüstert, hey Asaph, ich kenne deinen Sturm ziemlich gut. Aber weißt du was? Ich bin da. Asaph, ich bin da. Ich sehe deinen Sturm. Ich sehe deine Fragen, deine Verzweiflung. Und ich halte dich fest. Du bist nicht allein. Meine Hand strecke ich dir hin. Und weißt du was, Asaph? Die musst du einfach nur ergreifen. Merkt ihr, was das für ein heiliger Moment ist, in dem Asaph begreift, trotz aller Schmerzen, die Beziehung zu Gott ist da. Die ist das tragbare Fundament. Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, das mag eine Zeit lang tragen, aber das trägt niemals bis in die Ewigkeit. Was bis in die Ewigkeit trägt, ist die Beziehung zu Gott. Und so trifft dieser Asaph mitten in seinem Sturm eine Entscheidung. Luther hat es so übersetzt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch, das heißt in Asaphs Fall wahrscheinlich, auch wenn ich gerade überhaupt nichts verstehe, wenn ich es nicht verstehe, was da los ist, ich bleibe bei dir, weil du mich hältst. Du hältst mich sogar, wenn ich in der Gefahr stehe, meinen Glauben über Bord zu werfen. Du hältst mich, wenn ich keine Antworten habe auf so viel Leid und so viel Ungerechtigkeit. Du hältst mich, wenn mir die Kraft fehlt für den nächsten Schritt. Du hältst mich und deshalb bleibe ich bei dir. Das ist die Trotzkraft des Glaubens. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und auch bei dem Asaf hat sich wahrscheinlich in diesem Moment überhaupt nichts an seiner Situation, an seinen Lebensumständen geändert. Aber bei ihm war dann auch dieser Friede im Herzen, dass er wusste, Gott ist da. Und er hat wieder festen Boden unter den Füßen. In diesem Bewusstsein kann er zurückgehen in seinen Alltag. Und interessant ist, dass er ein neues Loblied anstimmt. Noch mitten in dieser Zeit fängt er an und lobt Gott aufs Neue. Und er wird zum Verkündiger und erzählt anschließend anderen Menschen, wie er Gott erlebt hat. Und so kann dieser Psalm 73 auch für uns eine Ermutigung sein. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge aufgreifen, 5 Punkte, die mir wichtig geworden sind. Wozu lädt der Psalm ein? Ich finde eindeutig zum Beten, zum Gebet. Asaf ermutigt uns, das Gespräch mit Gott nicht abreißen zu lassen in stürmischen Zeiten. Obwohl er Gott überhaupt nicht versteht, er sucht das Gespräch mit ihm. Er sucht seine Gegenwart. Und ich möchte dich fragen, stehst du vielleicht gerade in der Gefahr, Gott den Rücken zu kehren? Erzählst du ihm überhaupt noch, was dich bewegt? Hast du vielleicht gerade den Eindruck, Gott schweigt total und er hat nichts mehr zu sagen? Dann möchte ich dir sagen, hör nicht auf zu beten. Und beten kann dann auch heißen, still sein vor Gott und vielleicht gar nichts mehr sagen, aber sich Gott hinhalten. Such die Nähe zu Gott. Der 2. Punkt. Hab den Mut, deine Zweifel zu benennen. Asaf bekennt, dieser Sturm, der hat mich zum Fallen gebracht. Er bekennt, dass er gar nichts versteht und er hadert mit Gott und mit seiner Gerechtigkeit. Und wisst ihr was, ich finde es so gut, dass er das in diesem Psalm ausdrückt und dass wir das nachlesen können. Wir brauchen Gemeinden, davon bin ich zutiefst überzeugt, die offen sind für Menschen mit Glaubens- und Lebensfragen, die offen sind für Menschen, die wirklich hadern und die mit Gott ringen. Wir brauchen den Mut, dafür die Tür zu öffnen und es auszuhalten, wenn Menschen wirklich Fragen haben. Und ich möchte euch fragen, habt ihr so eine Gemeinde, wo das möglich ist, dass Menschen echt auch ihre Zweifel ausdrücken können? Können wir das aushalten, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben? Mir geht es immer mehr so, dass ich keine schnellen Antworten habe, manchmal gar keine, auf all das, was draußen in dieser verrückten Welt passiert. Aber ich möchte das aushalten. Ich möchte es mit anderen Menschen aushalten und vor Gott bringen. Vielleicht ist es nicht nötig, immer die schnelle Antwort zu haben. Es ist viel ehrlicher, wenn wir unsere Fragen gemeinsam vor Gott aussprechen und wenn wir ihn bitten, dass er uns im Sturm begegnet. Wozu lädt der Psalm noch ein? Ich finde, er lädt dazu ein, den Ort der Ruhe zu suchen. Für Asaf war das eindeutig der Tempel. Das war sein Ort, wo er sich zurückziehen konnte. Der Ort vielleicht, der frei war von Anfeindung, von Anfechtung. Der Ort, wo das Herz ruhig werden konnte. Und ich glaube, wir brauchen in stürmischen Zeiten unseren Ort der Ruhe. Oder wie wir es gestern Nachmittag gehört haben, Maria-Momente. Maria-Momente, wo wir einfach bei Jesus an den Füßen sitzen können und wo wir Stille und seine Gegenwart genießen. Oft fängt Gott an, in der Stille zu reden. Und ich wünsche dir, dass du in der Stille die Erfahrung machst, noch viel, viel mehr als du Gott suchst, sucht er dich. Noch viel, viel mehr als du ihn suchst, sucht er dich. Erinnert euch an Hagar. Hagar, wohin willst du? Hagar, woher kommst du? Der nächste Punkt. Das ist ein Punkt, der für mich ganz viel Bedeutung hat in stürmischen Zeiten. An Gottes Größe und Souveränität festzuhalten. Und da will ich immer wieder lernen von dem Asaf. Obwohl er total den Halt verloren hat, finde ich interessant, wenn ihr guckt, wie dieser Psalm anfängt, mit dem ersten Vers. Da sagt er, Gott ist dennoch Israels Heil. Das steht fest. Und dann kommt erst die ganze Verzweiflung und die ganze Klage. Das heißt, er macht sich bewusst, Gott ist souverän. Egal, was passiert, Gott ist und bleibt Gott. Asaf erkennt das Wesen, die Heiligkeit Gottes an. Und mir hilft es sehr, in stürmischen Zeiten wegzugucken von meinen Möglichkeiten und hinzugucken zum Wesen Gottes. Und die Bibel ist da ganz klar, sie macht ganz klare Aussagen. Heilig ist Gott, souverän, herrlich, allmächtig. Ich nenne euch mal ein paar Bibelstellen, die ich heute Morgen noch rausgesucht habe. Gott ist allgegenwärtig, Jeremia 23. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde? Gott ist allwissend, Hebräer 4, 13. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gott ist allmächtig. Matthäus 19, 26. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott ist ewig. Psalm 90, Vers 2. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist unveränderlich. Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und es ist gut, wenn ihr euch das bewusst macht in stürmischen Zeiten, wenn ihr euch bewusst macht, wie souverän und groß Gott ist. Und dann kriegt ihr eine Ahnung davon, dass auch euer Sturm ihn nicht umwerfen kann und dass ihn das nicht aus dem Boot schmeißt, sondern dass er mit in euer Boot reinkommt. Wozu ermutigt der Psalm noch? Ganz klar zum Zeugnis geben. Weil das ist das, was der Asaf am Ende macht. Er wird zum Ermutiger für andere Menschen. Vers 28, bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von all seinen Werken will ich gerne erzählen. Das heißt, dieser Asaf fängt an und erzählt anderen Menschen, wie er Gott in seinen stürmischen Zeiten erlebt hat. Und unzählige Menschen, das können wir, glaube ich, wirklich nicht fassen, sind seitdem durch diesen Psalm tatsächlich ermutigt worden. Was für ein Geschenk. Das heißt, an Gott zu glauben, nimmt dem Leben niemals die Sturmgefahr. Aber unser Gott ist ein Gott, der vor den Stürmen des Lebens nicht die Augen verschließt, sondern der uns seinen Halt anbietet und die Hand reicht. Wie sehr Gott uns liebt, das, finde ich, können wir am besten an Jesus entdecken. Der Asaf hat Jesus nicht gekannt. Viele, viele Jahre später ist Jesus in die Welt gekommen und wir dürfen das wissen. Wie Gott ist, können wir an Jesus erkennen. Und wir feiern das in wenigen Wochen, wenn wir Weihnachten feiern, dass Jesus Mensch geworden ist. Und dieser Jesus ist ja selbst durch die schwierigsten Stürme gegangen. Er hat Leid, Schmerz, Anfeindung, all das auf sich genommen. Er weiß sogar, wie es sich anfühlt, wenn Menschen den Halt verlieren. Er kennt sogar dieses Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Das heißt, wer könnte uns denn besser verstehen als Jesus? Aber Jesus kennt eben nicht nur den Sturm, er ist viel, viel größer. Und er hat selbst den allergrößten Sturm, den Tod, besiegt. Das heißt, Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist die Hoffnung in stürmischen Zeiten. Und das möchte ich mit euch feiern, dass Jesus lebt, dass wir durch alle Stürme hindurch ihn feiern dürfen und das Leben und die Hoffnung. Vielleicht gehst du gerade durch stürmische Zeiten. Vielleicht fragst du dich oder bist du mit der Frage hierher gekommen zu diesem Wochenende: Jesus, wo bist du denn überhaupt? Ich habe irgendwie den Anschluss zu dir verloren. Dann wünsche ich dir, dass du das mit nach Hause nimmst, dass Gott da ist. Dass du vielleicht trotz aller Wut und Enttäuschung, die in deinem Leben da ist, Antworten findest in Jesus. Und vielleicht wartest du auch schon lange darauf, dass dieser Sturm, der in deinem Leben da ist, sich endlich legt. Dann möchte ich dir das auch aus meinem Leben sagen. Es gibt Situationen, da ist es alles andere, als einfach an Gott festzuhalten. Und deshalb hat dieser Psalm für mich auch so eine ganz besondere Bedeutung. So steht es ja auf meiner Homepage. Ich bin mit 14 Jahren zum Glauben gekommen, habe mich mit 14 Jahren für Jesus entschieden. Und es war eine Zeit, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin zum Kindergottesdienst gegangen, ich bin mit meinen Eltern in die Kirche gegangen. Aber ich habe mit 14 sehr intensiv angefangen zu fragen, ist dieser Glaube an Jesus tatsächlich ein tragbares Fundament? Und nach meiner Konfirmation bin ich in einen Jugendkreis gegangen. Und damals war es eine Diakonisse, die uns diesen Psalm 73 nahegebracht hat. Und mir ist dieser Vers wirklich ins Herz gefallen: Dennoch bleibe ich stets an dir. Und damals habe ich mein Leben an Jesus festgemacht. Und das war so ein bisschen mit 14, 15 so ein rebellisches jetzt erst recht. Also so, ich zeig's euch schon, ich schaffe das und ich bleibe an Jesus, das ist meine Entscheidung und so soll das sein, so soll das für mein Leben gelten. Und dann kamen die Stürme in meinem Leben und mein wirklich tiefster, glaube ich, persönlicher Lebenssturm war eine schwere Depression. Ich habe das gestern kurz angesprochen, gestern Nachmittag mit 35, dass ich 8 Wochen in eine Klinik musste und die Kinder waren noch nicht so groß, dass man sie gerne alleine lässt. Es war im November, die Weihnachtszeit stand vor der Tür und ich saß da in dieser Klinik und ich kann euch sagen, ich habe mit Gott gehadert. Ich habe immer gedacht, Jesus, jetzt habe ich so viel für dich gegeben, warum lässt du zu, dass es so weit kommen kann? Warum sitze ich so tief da jetzt drin? Und was ich gemacht habe, ist, ich bin sonntags trotzdem zu den Gottesdiensten, das war eine christliche Klinik, bin zu den Gottesdiensten gegangen. Und dann war es ein Adventlied von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen? Ihr kennt es wahrscheinlich, ich lag in tiefen Banden, du kommst und machst mich frei. Das hat mir Jesus damals so tief ins Herz gesungen und ich saß dann in der Bank und aus diesem trotzigen mit 14, 15, jetzt erst recht, ist damals dieses vertrauensvolle jetzt erst recht geworden, dass ich gesagt habe, Jesus, egal wie, ich halte an dir fest. Und wisst ihr, was das war? Das war nicht mehr meine Kraft, dieses ich will das schaffen, ich will das schaffen, meinen Glauben durchzutragen, sondern ich habe in dem Moment erkannt, in stürmischen Zeiten ist es Gott, der uns die Hand reicht und der sagt, ich bin für dich da. Und unsere Aufgabe ist es, die Hand zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich gehe mit dir. Ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Und ich lade euch jetzt ein zu einem Moment der Stille. Vielleicht kann die Band ein bisschen Musik machen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, jetzt nochmal in die Stille zu gehen und dass ihr mit Jesus reden könnt. Und vielleicht ist es dran, dass du deine Beziehung zu Jesus heute Morgen erneuerst, obwohl da vielleicht noch so viel offen ist und nicht geklärt ist, dass du sagst, Jesus, ich möchte deine Hand nehmen und ich will dir vertrauen, dass du da bist. Lasst uns einen Moment Stille haben. Zuversichtlich leben heißt, die Stürme wahrnehmen und anerkennen, dass es sie gibt, aber mitten im Sturm die Hand von Jesus ergreifen. Und wir leben in so herausfordernden Zeiten. Und vielleicht hört ihr es ganz oft, dass Menschen sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, es ist so hoffnungslos. Und ich sage euch, das ist nicht die Stimme von Gott. Die Stimme von Gott sagt, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich und ich bin da. Und ich wünsche uns allen, dass wir zu Ermutigerinnen werden und dass wir das raustragen von hier nach draußen in die Welt, in eure Familien, in eure Freundschaften, da wo ihr seid, dass ihr das wirklich mit Freude sagen könnt. Es gibt Hoffnung, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Amen.